angepasst? Der Podcast des Zentrum Klimaanpassung.
Es ist wieder soweit. Wir sind mit einer neuen Folge am Start und dazu begrüße ich Sie recht herzlich. Mein Name ist Daniela Ulbing. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es um das wichtige Thema Gesundheit. Wir möchten wissen, welche direkten und indirekten Auswirkungen der Klimawandel, die Klimakrise, auf die menschliche Gesundheit haben kann. Denn klar ist, die Klimakrise bedroht nicht nur die Erde. Es sind die zunehmenden Extremwetterereignisse, die uns, der Umwelt und der Gesundheit zu schaffen machen. Wie sehen also die Auswirkungen auf unsere Gesundheit aus? Wer kann besonders betroffen sein? Welche Maßnahmen sollten bei extremen Wetterereignissen, wie zum Beispiel der Hitzeperioden, getroffen werden? Ein ganz, ganz spannendes Thema, denn der nächste Hitzesommer, er kommt ganz bestimmt. Hinzu kommt, dass die gesundheitlichen Auswirkungen, ausgelöst durch Hitze, Stürme sowie Hochwasser, Überschwemmungen, bedingt durch Stark- oder Dauerregen, sich nicht nur auf physische Probleme beschränken. Auch darüber werden wir uns unterhalten. Und zwar mit Dr. Julia Scheurer. Sie ist Medizinpädagogin und leitet die AG Globale Umwelt, Gesundheit und Klimawandel am Institut und der Poliklinik für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der LMU in München. Hallo Frau Scheurer, schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Das ist ein spannendes und vor allem auch wichtiges Thema. Ich glaube nämlich, dass die Auswirkungen dieser Klimakrise auf die Gesundheit in Gänze noch gar nicht wirklich bekannt sind, beziehungsweise in den Köpfen der Menschen angekommen sind. Wenn man vor allem bedenkt, dass es Maßnahmen gibt, die ja wirklich simpel sind, aber meistens an der Umsetzung scheitern. Also deswegen würde mich mal interessieren, wenn wir mal von vorne anfangen, was versteht man denn überhaupt unter klimabedingter Gesundheitsrisiken?
Wir müssen einfach verstehen, dass die uns umgebende Umwelt unsere Gesundheit ganz maßgeblich beeinflusst. Und die Klimakrise verändert natürlich unsere Umwelt zurzeit sehr massiv. Zum Beispiel die höheren Durchschnittstemperaturen verändern zum Beispiel Vegetations- und Blütezeiten von Pflanzen. Und das kann zu einem ganzjährigen Pollenflug führen. Also eigentlich kann man sagen, kein Tag mehr ohne Pollenflug. Und das sind natürlich so für Pollenallergiker keine guten Nachrichten. Auch fühlen sich in Deutschland Pflanzen und Tiere wohl, denen es zuvor zu kalt war. Und die können eben Infektionskrankheiten mitbringen oder eben auch die Hitze. Sie hatten es auch angesprochen. Wir haben einfach deutlich längere und intensivere Hitzewellen hier in Deutschland. Das ist eigentlich so das größte klimawandelbedingte Gesundheitsrisiko momentan in Deutschland.
Es ist ja immer wieder die Hitze, auf die wir zu sprechen kommen, wenn wir sagen, okay, unser Körper ist gerade durch die langen Hitzeperioden, die ja dann auch diese sogenannten tropischen Nächte beinhalten, also sind eben unsere Körper dadurch geschwächt. Was natürlich aber auch Nebenwirkungen hat, wie Wasser wird knapp, den Bauern verbrennt die Erde und eben dann leidet auch unser Körper unter diesen Temperaturen, unter den hohen. Was wird denn mit dem Körper gemacht durch diese Hitze? Was ist denn so gefährlich an der Hitze?
Also die Hitze ist erstmal von Beginn an gefährlich. Die wird sofort für uns gefährlich, wenn wir nicht gegensteuern. Also wenn wir zum Beispiel unseren Flüssigkeitsverlust, der durch das Schwitzen bedingt ist, wenn wir den nicht ausgleichen, indem wir mehr trinken. Aber natürlich auch Zeitpunkt, Dauer und Intensität einer Hitzewelle sind gefährlich. Das heißt, wenn wir uns überlegen, dass wir ja im Mai beispielsweise schon oftmals Hitzewarnungen des Deutschen Wetterdienstes hatten und das ist zu einer Zeit, in der wir noch überhaupt nicht akklimatisiert sind, in der wir uns noch nicht auf die Hitze eingestellt hatten. Und so ein Akklimatisierungsprozess dauert in der Regel so 14 Tage, je nachdem, wie viele Stunden wir am Tag der Hitze ausgesetzt sind. Aber wenn wir eben dann direkt nach dem Winter beziehungsweise nach dem Frühling schon eine Hitzewelle haben, dann trifft die quasi einen ungeübten Organismus und dann ist sie für uns einfach gefährlich. Und auch die Dauer einer Hitzewelle ist gefährlich. So in den ersten Tagen können wir uns noch ganz gut damit zurechtfinden, weil einfach auch die Innenräume noch nicht so stark aufgeheizt sind, die Städte sind noch nicht so stark aufgeheizt. Natürlich müssen wir unsere Hitzeschutzmaßnahmen einhalten, also mehr trinken, im Schatten bleiben und so weiter. Aber dadurch, dass die Innenräume und unsere Umgebung noch nicht so stark aufgeheizt ist, können wir das eigentlich noch ganz gut kompensieren. Aber eben nach ein paar wenigen Tagen merken wir dann schon auch, dass wir langsam irgendwie schlapp werden, weil sich einfach die Innenräume aufheizen, dass wir uns nicht mehr so gut konzentrieren können, weil wir vielleicht auch schlechter schlafen, dass wir langsam gereizt und aggressiv werden. Und dass auch die Unfallgefahr steigt. Und unser Organismus und besonders unser Gehirn ist dann eben durch die Hitze stark belastet. Und hier spreche ich eigentlich von den gesunden Menschen. Wenn aber jetzt eben so eine Hitzewelle auf chronisch Kranke zum Beispiel oder auf sehr alte, sehr junge wie Säuglinge und Kleinkinder trifft, dann spreche ich eigentlich nicht mehr von Unwohlsein, sondern dann haben wir es auch wirklich mit Krankenhauseinweisungen und hitzebedingten Todesfällen zu tun. Und in Paris zum Beispiel im Jahr 2003 konnte man das sehr gut zeigen. Am Anfang der Hitzewelle hat sich das noch nicht so sehr auf die Krankenhauseinweisungen und Todesfälle ausgewirkt, aber dann eben, je länger die Hitzewelle angedauert hat, hatte das eben massive Auswirkungen. Und als die Hitzewelle wieder runterging und dann eben auch die Innenräume und die Städte wieder einigermaßen angenehm waren und auszuhalten waren, temperaturbedingt, dann gingen eben diese hitzebedingten Todesfälle auch wieder nach unten.
Sie sprachen gerade 2003 an. Da gab es ja auch wirklich viele hitzebedingte Tote. Was passiert denn da genau in unserem Körper? Wie sind die Organe, die Einzelnen betroffen? Worauf muss man achten?
Also erstmal ist es so, dass unser Körper ja eine konstante Temperatur beibehalten möchte, damit eben unsere Organe gut funktionieren. Und um diese Körpertemperatur beizubehalten, obwohl es draußen sehr heiß ist, müssen wir natürlich Kühlmechanismen beginnen. Und diese Kühlmechanismen, die werden gesteuert über das Gehirn. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, dass unserem Gehirn ja sozusagen der Saft nicht ausgeht. Also, dass wir wirklich unseren Flüssigkeitsverlust, der durch das Schwitzen entsteht, dass wir dem eben entgegenwirken, indem wir immer wieder Flüssigkeit auch zuführen. Sie haben natürlich recht, dass die Hitze wirkt auf weitere Organe, auf das Herz-Kreislauf-System zum Beispiel, weil einfach diese Kühlmechanismen das Herz-Kreislauf-System auch belasten. Das heißt, auch hier können Herz-Kreislauf-Erkrankungen sich verschlechtern, auf die Nieren durch den Flüssigkeitsverlust beispielsweise, aber auch auf die Lunge. Im Grunde genommen kann man sagen, dass die Hitze den ganzen Körper betrifft.
Und Sie haben ja jetzt gerade auch schon einige Bevölkerungsgruppen angesprochen, aber wer ist denn da besonders betroffen?
Ja, absolut. Also die Hitze trifft uns alle quer durch die Bevölkerung. Erstmal denkt man oft mal nur an die hochaltrigen und chronisch kranken Menschen, aber eben auch die Säuglinge und Kleinkinder sind sehr gefährdet, weil die Thermoregulation noch gar nicht ausgereift ist. Also die Kühlmechanismen, die ich angesprochen habe, die funktionieren noch nicht so gut wie bei einem Erwachsenen. Kleinkinder und Säuglinge, die schwitzen einfach weniger, haben eine höhere Stoffwechselrate, haben weniger Flüssigkeitsreserven und vor allem können sie die Gefahr gar nicht einschätzen. Und natürlich, ein Säugling kann nicht einfach in den Schatten marschieren, der ist auf unsere Hilfe angewiesen und auf den kühlen Kopf quasi der Erwachsenen, der mitdenkt. Aber zum Beispiel auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus unterschiedlichen Beschäftigungsgruppen, zum Beispiel aus der Landwirtschaft und aus dem Bauwesen, die sind besonders betroffen, weil die der Hitze einfach auch nochmal direkt ausgesetzt sind. Und ich hatte mich gerade letzte Woche mit Mitarbeitenden aus der Pannenhilfe unterhalten. Und das war ganz interessant, weil die einfach sehr unter der Hitze leiden. Das müssen Sie sich vorstellen, die Hitze kommt quasi von allen Seiten, also von oben, von unten, weil die Straße abstrahlt. Dann tragen die Beschäftigten eben oftmals auch nochmal isolierende Berufskleidung, haben eine körperlich anstrengende Arbeit und können nicht einfach sagen, puh, mir geht's nicht gut, ich mache jetzt mal eine längere Siesta und arbeite dann abends weiter, wenn die Temperaturen wieder angenehm sind, sondern die sind einfach so durchgetaktet, wie auch zum Beispiel Beschäftigte aus den Rettungsdiensten, Pflegekräfte, medizinisches Personal, die ihre Einsätze haben und dann rein ins Auto, Treppe hoch zum Patienten, Patient versorgen, Treppe wieder runter. Also auch sehr, sehr anstrengend. Und das sind einfach auch Berufsgruppen, die wir bei Hitze ja besonders dringend brauchen.
Sie haben es ja gerade angesprochen. Also auch verschiedene Berufsgruppen sind gefährdet. Jetzt sind ja Arbeitgeber im Endeffekt dazu verpflichtet, dass es den Mitarbeitern gut geht, dass die gesundheitlich eben nicht gefährdet sind bei der Arbeit. Haben Sie da auch Erfahrungen? Gibt es da auch schon Tipps oder haben Sie schon Beispiele, wie was gemacht werden kann, beziehungsweise wo es hapert?
Ja, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind verpflichtet und das betrifft diese Arbeitsstättenregelung, aber die greift im Grunde genommen nur für die Innenräume, für die draußen Arbeitenden, wie ich sie eben angesprochen hatte, wie eben die Pannenhilfe zum Beispiel. Da greifen die Regelungen noch nicht und da ist es eben ganz besonders wichtig, dass diese Hitzeschutzmaßnahmen umgesetzt werden und dass auch die Mitarbeitenden die Möglichkeit haben, diese umzusetzen. Und wir haben zum Beispiel in einer Studie Pflegekräfte befragt, wie sie denn den Gesundheitsschutz bei Hitze an ihrer Arbeitsstätte umsetzen können. Und das ist tatsächlich extrem schwierig gewesen für die Pflegekräfte. Es waren ungefähr 500 in Berlin und Umgebung. Und zum Beispiel haben nicht mal die Hälfte angegeben, dass ihnen mehr Getränke angeboten werden während der Hitzewelle. Also abgesehen davon, dass kaum Änderungen gemacht werden konnten in der Planung oder in der Personalsituation. Das liegt natürlich auch an der angespannten allgemeinen Personalsituation. Aber natürlich müssen wir darauf Acht geben, dass die Mitarbeitenden geschützt werden, denn die Hitze hat ja auch wirklich wirtschaftliche Folgen. Also wir haben mit einer verringerten Leistungsfähigkeit zu tun, aber eben zum Beispiel auch mit einer Erhöhung von den Krankschreibungen aufgrund der Hitze. Das heißt, zum Beispiel einen kühlen Pausenraum anzubieten, mehr Getränke anzubieten, in der Pausenregelung irgendwie versuchen, flexibler zu sein, auch eine luftigere Arbeitskleidung ist ganz entscheidend und eben für die draußen Arbeitenden die Arbeitszeiten nochmal zu überdenken, Verschattungen. Da muss man einfach wirklich von Tätigkeitsfeld zu Tätigkeitsfeld sehr genau hingucken und wirklich alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, um die Mitarbeitenden zu schützen.
Ich glaube tatsächlich, das ist auch ein Gedankengang, der auch noch gar nicht so gereift ist. Also ich glaube, dass man diese Maßnahmen, die Sie jetzt gerade für die ArbeitnehmerInnen angesprochen haben, auch ganz sicherlich auf die normale Bevölkerung übertragen kann. Wie kann man sich denn vorbereiten? Also mehr trinken, das auf jeden Fall. Aber gibt es noch andere Maßnahmen, die halt wirklich unter der Bevölkerung auch berücksichtigt werden sollten?
Ja, absolut. Es kommt immer darauf an, welche Rolle man einnimmt. Also ob man zum Beispiel jetzt Elternteil ist oder ob man zum Kita-Personal gehört oder ob man Sporttrainerin, Sporttrainer ist oder eben Pflegekraft oder Arbeitgeberin, Arbeitgeber. Das kommt immer sehr drauf an. Man muss sich einfach seiner Verantwortung bewusst sein und man muss auf sich und auf die anderen achten. Generell ist es so, wir müssen versuchen, die Innenräume möglichst kühl zu halten. Also durch nächtliches Lüften beispielsweise und Verschatten. Dann überhitzte Räume verlassen, coole oder kühlende Orte in der Umgebung kennen, zum Beispiel Museen, Kirchen, Parks, Einkaufszentren und versuchen eben dem Körper Wärme zu entziehen. Und das sind natürlich so Maßnahmen, die fallen uns relativ leicht, wenn wir mobil sind, wenn wir gesund sind. Aber natürlich Menschen, die in ihrer Selbstversorgung und in ihrer Bewegung eingeschränkt sind, da wird es schon wirklich schwierig und diese Gruppe ist eben auf unsere Hilfe angewiesen. Also wir müssen einfach nach links und rechts schauen und überlegen und ganz genau hingucken, wem können wir helfen, wer braucht Unterstützung. Das haben wir ja in der Pandemiezeit ganz gut üben können und es sollte eben bei der Hitze auch noch aufgegriffen werden, dass wir einfach gucken, wer braucht Hilfe und dass wir eben vorbereitet sind auch. Damit es auch jeder weiß, was er, sie und andere brauchen, ist es eben ganz wichtig, dass diejenigen, die es schon wissen, diese Informationen auch weitergeben. Und diese Informationsweitergabe, die funktioniert zum Beispiel dort am besten, wo man sich den Tag über aufhält und wird auch am ehesten angenommen von Menschen, denen man vertraut. Also zum Beispiel einfach diese Informationen weiterzugeben im schulischen Bereich, in den Arbeitsstätten, in der Arztpraxis, durch den Pflegedienst, einfach durch ja sogenannte Multiplikatorinnen.
Jetzt die Kombination ältere Menschen und Trinken. Also ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, weil ich glaube tatsächlich, alte Menschen trinken eh schon weniger. Und jetzt kommt dazu, das Trinken bedingt ja auch, dass sie, wenn sie mehr trinken, öfter auf Toilette müssen. Wenn sie öfter auf Toilette müssen, dann laufen sie mehr rum. Und wenn sie mehr rumlaufen, ist das Sturzrisiko höher. Das ist ja ein Rattenschwanz. Kann man da was machen? Haben Sie da schon Erfahrungen?
Ja, also da sprechen Sie eben ein ganz, ganz großes Problem an. Das ist genauso, wie Sie beschreiben. Also ohne Flüssigkeitszufuhr geht ja massiv was schief. Und eben zu dieser Sorge, ich könnte auf dem Weg zur Toilette stürzen, kommt oftmals noch dazu, dass das Durstgefühl fehlt. Also das muss man einfach so mit einer Trinkmotivation erhöhen, indem man einfach ja leckere Getränke anbietet. Nicht das schale Leitungswasser, was da schon seit ein paar Stunden irgendwie rumsteht, sondern einfach leckere Getränke in schönen bunten Gläsern. Mal eine Zitronenscheibe rein, Minzblatt, dann trinkt man das schon ein bisschen lieber oder auch mal so ein bisschen Biografiearbeit zu betreiben. Was hast du denn früher eigentlich gerne getrunken? Was könnte man denn eben jetzt anbieten? Also einfach ganz, ganz entscheidende Faktoren, um diese Trinkmotivation zu erhöhen, auch mit Trinkerinnerungen beispielsweise. Also da können auch An- und Zugehörige gucken, welche Trinkerinnerungen gibt es auf dem Markt? Was könnte eben für meinen Verwandten gut passen? Also wie Trinkuhren beispielsweise, die einen ans Trinken erinnern. Natürlich diese Sturzgefahr oder die Sorge zu stürzen auf dem Gang zur Toilette ist ein ganz, ja, das ist wirklich ein wichtiger Faktor. Und das kann der Pflegedienst nicht abfangen, das ist ganz klar. da braucht es ein Netzwerk aus Personen, denen vertraut wird, die gerne helfen, Freunde, An- und Zugehörige, Nachbarschaften, Ehrenamtliche. Also genau wie Sie es gesagt haben, es braucht einfach mehr Hausbesuche. Und die Ehrenamtlichen, das ist so eine ganz, ganz wichtige Personengruppe, die wir brauchen. Und da habe ich eben aus dem ambulanten Bereich nicht so viele Erfahrungsberichte gehört, aber zum Beispiel aus dem stationären Bereich. Zum Beispiel habe ich eben letzte Woche mit einem Pflegeheim in München gesprochen, die uns sehr stark unterstützt haben bei der Umsetzung unseres Hitzemaßnahmenplans für Pflegeheime. Und ich habe die besucht und ich war ganz begeistert von dem Gebäude. Das ist ein wunderschönes altes Gebäude in der Münchner Innenstadt, wirklich sehr schön gelegen, aber eben ein altes Gebäude. Das heißt, es heizt sich wahnsinnig auf und ist natürlich schlecht isoliert, schlecht gedämmt. Und gerade unterm Dach haben die Mitarbeitenden gesagt, es ist eigentlich gar nicht auszuhalten, bei Hitze zu arbeiten. Aber da werden ja auch Bewohnerinnen und Bewohner betreut. Und diese Pflegeeinrichtung, die schafft eigentlich ihre Hitzemaßnahmen umzusetzen, nur mit den Ehrenamtlichen, die ich gerade angesprochen habe. Und das ist ganz toll. Da hat sich eben eine Gruppe von Ehrenamtlichen gebildet, schon in der Pandemiezeit. Und die ist ihnen erhalten geblieben. Und die kommt in den akuten Hitzewellen und peppt die Außenanlagen auf, stellt kleine Planschbecken auf, wo die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Füße reinstellen können. Ja, motiviert zum Trinken und zum Beispiel bringt eben auch durch die Hohl- und Ringdienste mit der Rikscha und nicht mehr mit dem Taxi oder mit dem Auto hier nochmal einen ganz frischen Wind im wahrsten Sinn des Wortes hinein. Und das fand ich sehr, sehr nett.
Also aus der Pandemiezeit haben sich ja tatsächlich so viele Gruppen, die Sie ja auch jetzt gerade schon genannt haben, gebildet. Im Endeffekt müsste man die ja wirklich nur in Anführungszeichen reanimieren und wirklich sagen, also ihr wurdet nicht nur während der Pandemie gebraucht, sondern tatsächlich das, was Sie jetzt auch gerade sagen, auch während des täglichen Lebens, gerade im Sommer bei Hitzewellen, kann man eben genau diese Ehrenamtlichen und diese Menschen, die dafür sorgen, dass es anderen Hilfsbedürftigen besser geht, die kann man da sehr gut gebrauchen. Hat das Krankenhaus oder die Pflegeeinrichtung Ihnen gesagt, wie Sie an die Menschen wieder rangekommen sind? Gibt es da irgendwie etwas?
Also diese Pflegeeinrichtung in München, von denen ich Ihnen erzählt habe, da ist quasi der Kontakt nie abgerissen. Wir haben es wirklich geschafft, diese Gruppe an Bord zu behalten. Auch die Ehrenamtlichen müssen ja informiert werden. Also auch die müssen ja Bescheid wissen über Hitze und die Gefahr für den Körper. Und das haben die eben geschafft, indem die dann auch immer wieder so Informationsabende gemacht haben und vielleicht auch über andere Themen gesprochen haben. Also irgendwie hat es diese Einrichtung geschafft, diese Gruppe zu behalten. Aber zum Beispiel habe ich auch mit der Klimamanagerin von Worms vor ein paar Tagen eine Schulung gehabt für Ehrenamtliche, die das Hitzetelefon in Worms einrichten möchten, beziehungsweise für diesen Sommer wieder reaktivieren möchten. Und wie die Kommunen an ihren Ehrenamtlichen herankommt, ich denke, das kann viel auch über den Seniorenbeirat funktionieren, über die Kirchen, einfach auch da, wo die Menschen unterwegs sind, über Werbung, über Aushänge. Also ich glaube, da müssen alle Kanäle angedacht werden und da muss einfach bekannt werden, dass Ehrenamtliche gebraucht werden. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass sich dann sehr viele Leute auch dazu bereit erklären.
Ja, das ist ja auch lebensnotwendig im wahrsten Sinne des Wortes. Sie haben jetzt sehr, sehr viel über die Hitze gesprochen. Es gibt ja auch indirekte Folgen bei Mensch und Natur durch die Hitze, wie zum Beispiel, das hatten Sie auch vorhin gesagt, die Allergiker. Das verschlimmert sich ja alles. Was sind denn sonst noch indirekte Folgen durch die Hitze bei Mensch und Natur?
Also Hitze und Dürre natürlich, das ist so eine Kombinationsgeschichte. Und durch die Dürre, wir haben es ja jetzt in Brandenburg zum Beispiel auch oft mal gesehen, die Waldbrände, die dadurch entstehen und die dadurch entstehenden Luftschadstoffe, die schädigen natürlich auch unsere Gesundheit. Also das wäre so eine indirekte Folge auch. Dann so Kombinationseffekte von UV-Strahlung und den Luftschadstoffen, also den Autoabgasen, Stickoxiden, die eben dann das bodennahe Ozon bilden, was eben auch sehr, sehr gesundheitsschädlich ist. Aber natürlich auch die generell höheren Durchschnittstemperaturen, die milderen Winter, die dafür sorgen, dass sich hier Mücken und Zecken wohlfühlen, denen es eben zuvor zu kalt war und die eben ja nicht generell gefährlich sind, aber eben wenn sie mit einem Virus belastet sind, dann eben Infektionskrankheiten weitergeben können. Und man sieht eben an diesen Ausbreitungen der Infektionskrankheiten, die bisher eben in Afrika und im südlichen Europa nur waren, dass die Ausbreitung nach Norden stattfindet, aber eben auch in die Höhe, also in die Berglagen. Und auch Pflanzenarten, die sich jetzt hier inzwischen pudelwohl fühlen, denen es bisher zu kalt war. Zum Beispiel die Ambrosia-Pflanze, also eine noch dazu relativ hässliche Pflanze, muss man sagen, die überall auch da wächst, wo eigentlich gar nicht mehr wachsen möchte, also an Straßenrändern, in Brachstellen. Und diese Pflanze hat ein sehr, sehr hohes allergisches Potenzial und löst ein schweres Asthma aus.
Ich habe jetzt noch, ich glaube gestern war, habe ich tatsächlich noch einen Artikel gelesen über die asiatische Hornisse, die sich jetzt hier ausbreitet. Und dann gibt es ja auch noch die Tigermücke. Also das sind ja alles Tiere, von denen Sie jetzt auch gerade gesprochen haben, die sich normalerweise in Afrika, Südeuropa oder was auch immer da anzutreffen sind, aber die immer weiter gen Norden kommen und dann eben gegebenenfalls auch eben diese tropische Krankheit mit sich führen. Ich komme nochmal auf die Pollen, weil ich bin nämlich tatsächlich selbst so starker Allergiker. Warum werden die Allergien durch den Klimawandel so befördert?
Also durchweg Pollen gibt es einfach deswegen, weil die Pflanzen ihre Vegetationszeit verändern. Die blühen früher im Jahr und hören später auf zu blühen. Das heißt, wir haben eigentlich das ganze Jahr über einen Pollenflug. Früher hatte man wenigstens im Winter mal seine Ruhe, aber das findet jetzt eigentlich nicht mehr statt. Und die Pollen werden durch die Luftschadstoffe auch nochmal aggressiver. Aber zum Beispiel gibt es so Phänomene wie das Gewitterasthma beispielsweise. Durch Gewitter können die Pollen aufplatzen und in kleinere Teilchen sich zerlegen. Und diese kleineren Teilchen können viel tiefer in die Lunge eindringen und können dort eben ein starkes Asthma auslösen. Und das betrifft gar nicht mal so sehr die Pollenallergiker, sondern das betrifft auch Menschen, die vorher mit Pollenallergie überhaupt nichts am Hut hatten. Und dadurch, dass wir eben mehr Extremwetter haben werden, also mehr Gewitter, aber eben auch ein Übermaß an Pollen, es ist so, dass eben solche Phänomene durch den Klimawandel einfach zunehmen werden. Und zum Beispiel haben wir, wenn wir nochmal an die Ambrosia-Pflanze auch denken, da wirken die Luftschadstoffe ja wie eine Art Pflanzendünger. Also die fühlt sich ja, wie gesagt, eben an Straßen auch so wohl und bildet durch Luftschadstoffe, die eben als Pflanzendünger ja wirken, mehr Blüten pro Pflanze und dann mehr Pollen pro Blüte. Und dann haben wir natürlich am Ende wieder mehr Pflanzen. Also insofern nehmen diese Pollen einfach zu.
Ja, Teufelskreislauf, Wahnsinn. Frau Dr. Scheurer, wir haben jetzt mehrmals über die Anpassungsmöglichkeiten, die Maßnahmen gesprochen, was wir selbst machen können. Aber interessant ist natürlich auch, was können denn die Kommunen machen?
Wenn wir wissen, dass zum Beispiel Wärmeinseln, Luftschadstoffe, Pollen, Starkregenereignisse eine zunehmende Gesundheitsgefahr sind, dann müssten wir quasi einen hitzereduzierten Städtebau betreiben, also einen Rückbau von diesen Wärmeinseln durch zum Beispiel Entsiegelung, durch mehr Grün, durch mehr Blau, durch hellere Fassaden. Und wir müssen zum Beispiel auch für die Bevölkerung diese kühlenden Orte schaffen, wo sie sich eben aufhalten können, wenn es sehr, sehr heiß ist, auch mehr Trinkwasser anbieten, also in Trinkwasserbrunnen beispielsweise, was natürlich dann eben auch die Konsequenz hätte, dass wir mehr öffentliche Toiletten brauchen. Auch diese Idee der Schwammstädte zum Beispiel sollte mehr aufgegriffen werden. Also diese Schwammstädte, die es ja schaffen, große Mengen an Wasser in kurzer Zeit aufzunehmen oder diese Kombinationseffekte zu verringern. Also dieser Kombinationseffekt Luftschadstoff, Abgase, UV, Hitze. Also wir müssen die Schadstoffe in den Innenstädten oder Innenstädten einfach reduzieren. Und auch allergenarme Bäume pflanzen.
Ja, das wäre natürlich definitiv die Maßnahme. Wenn man sich krank fühlt, wenn man krank ist, geht man zum Arzt. Jetzt mal einfach mal platt gefragt, ist das Bewusstsein der Ärzte für das Thema Gesundheit durch Hitzeperioden, durch den Klimawandel, ist das da so richtig vorhanden oder braucht es Fortbildungen in Sachen gesundheitlicher Belastung durch den Klimawandel?
Ja, es braucht Fortbildungen. Also das Bewusstsein ist natürlich bei manchen absolut vorhanden, aber eben bei manchen auch noch nicht angekommen und noch nicht da. Und wenn ich mir vorstelle, was für eine Riesenchance eigentlich in so einer Arztpraxis besteht, viele Leute zu informieren, also wenn ich jetzt beispielsweise an die U-Untersuchungen für die Kinder denke, wie oft ist man mit den Kindern in der pädiatrischen Praxis in den ersten Lebensjahren? Da ist ja ein enormes Potenzial, Eltern und Kinder zu erreichen und Informationen weiterzugeben. Und außerdem kennt man ja so ein bisschen seine Pappenheimer, also weiß ja, wer ist denn gefährdet bei Hitze und wer weniger. Und da besteht einfach eine riesengroße Chance. Außerdem gehören natürlich die Ärzte zu der Berufsgruppe, denen man sehr vertraut. Und manche sind ja ganz vorne mit dabei, haben inzwischen auch Klimasprechstunden eingerichtet und sind hochmotiviert. Aber in die Breite ist das Wissen eben noch nicht gekommen. Ja, und da müssen wir einfach mit Fortbildungen und mit Informationen nachlegen, wobei das, da ist schon sehr viel im Rollen.
Mhm. Wird das denn angenommen von den Ärzten? Also, dass die auch wirklich dann auch sehen, okay, also da muss nachgelegt werden, oder ist das eher noch so ein Nebenher-Thema?
Naja, das ist immer so ein bisschen schwierig. Natürlich ist es auch ein bisschen ein Nebenher-Thema, weil das eine Problematik ist, die ja so eine lange Zeit dauert. Das ist nicht wie eine Grippewelle zum Beispiel, wo ich sage, okay, wow, jetzt ist die Grippewelle da, jetzt muss ich schnell reagieren, jetzt müssen die Kräfte mobilisiert werden, sondern die Klimakrise und die gesundheitlichen Auswirkungen, das läuft die ganze Zeit mit einer deutlich steigenden Tendenz, aber es läuft die ganze Zeit so ein bisschen nebenher. Und dann ist einfach das medizinische Personal, das ist eine Berufsgruppe, die momentan und eigentlich auch schon seit langer Zeit enorm belastet ist, die wahnsinnig wenig zeitliche Ressourcen oder personelle Ressourcen hat, sich eben auf dieses neue oder vermeintlich neue Thema zu stürzen. Und ich denke, wir haben zum Beispiel eine Fortbildung für MFAs. Das ist aber immer nur nochmal so ein Add-on für die Praxis. Da steht noch keine Abrechnungsziffer, keine Vergütung dahinter. Und insofern ist es natürlich für diejenigen, die sehr motiviert sind, die Thematik für sich auch sehr wichtig empfinden, die bilden sich fort, aber da eben noch keine Vergütung dahinter steht, ist das oftmals eben noch nicht so, ja, in der Breite angekommen.
Was ja wahnsinnig interessant ist, das habe ich auch zu Beginn gesagt, dass die gesundheitlichen Auswirkungen ausgelöst durch diese Extremwetterereignisse nicht nur physischer Art sind. Die Psyche ist auch stark belastet, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Was genau steckt denn dahinter?
Ja, also wir haben im Grunde genommen zwei Aspekte. Das einmal ist die Zunahme der Extremwetterereignisse. Das heißt, wenn ein Kind ein Extremwetterereignis erlebt, wie zum Beispiel eine Flutkatastrophe, dann kann das natürlich einfach schwerwiegende psychische Folgen auch für das Kind haben, je nachdem auch, was eben erlebt wurde. Also zu Hause weg, sind Angehörige gestorben, ist die Infrastruktur weg und wie gehen auch die Eltern damit um? Also die Eltern sind ja dann in der Regel, wenn wir ans Ahrtal zum Beispiel denken, massiv damit beschäftigt, überhaupt wieder ein Zuhause aufzubauen. Oftmals muss umgezogen werden, die wirtschaftlichen Folgen oder die wirtschaftlichen Ängste, die Trauer, vielleicht auch sogar nochmal eine körperliche Verletzung, die dazukommt. Die Regelungen mit den Versicherungen, also da sind ja wahnsinnige Aufgaben zu bewältigen im Akutfall eben so einer Katastrophe. Und da haben die Eltern dann oftmals gar nicht mehr die Zeit, verständlicherweise sich eben auch um die Sorgen der Kinder zu kümmern. Insofern ist das eben einfach eine große Gefahr, dann auch zum Beispiel Depressionen, Angststörungen, posttraumatische Belastungsstörungen zu entwickeln. Und eben, wenn wir nochmal ans Ahrtal denken, da wurde versucht, eben auch Online-Therapien oder Sprechstunden anzubieten, aber es hat ja im Grunde genommen nichts mehr funktioniert. Da war ja keine Internetverbindung mehr da, oftmals nicht mal eine stabile Telefonverbindung. Also diese Akutmaßnahmen, die man dann eigentlich dringend bräuchte, um die Kinder, aber auch natürlich auch die Erwachsenen aufzufangen, haben dann gar nicht mehr so wirklich funktioniert. Das ist so diese eine Seite der mentalen Gesundheit in Bezug auf die Extremwetterereignisse. Aber dann gibt es zum Beispiel auch noch diesen zweiten Punkt, das ist ein Begriff, der immer häufiger verwendet wird, die Solastalgie. Das ist, kann man grob beschreiben als so eine Art ökologischen Kummer, also einfach diese die veränderten Lebenswelten, die Angst vor den veränderten Lebenswelten. Was passiert denn eigentlich mit meiner Umwelt? Wenn wir zum Beispiel uns die Ergebnisse auch der Shell-Jugendstudie anschauen, da haben junge Menschen zwischen 12 und 25 gesagt, dass Umweltverschmutzung ihre Hauptsorge ist und 65% macht sich Sorgen wegen der Erderhitzung. Also dieses Thema Umwelt und Klimaschutz gehört für die jungen Menschen zu den wichtigsten Problemen ihrer Zeit. Und da machen sich eben viele auch massive Sorgen.
Was kann denn da getan werden? Ist Aufklärung das A und O? Oder kann man da in dem Fall, also was jetzt wirklich die mentale Belastung angeht, ist man da momentan aufgeschmissen?
Ja, also wir müssen besser vorbereitet sein. Wir müssen irgendwie versuchen, aus den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, müssen wir uns überlegen, wie können wir eine organisatorische Struktur bereitstellen, um in so einem Fall eben auch sofort Hilfe anbieten zu können, eingreifen zu können. Wie kann eben auch die betreuende Situation aussehen? Wie können wir es auch schaffen, zum Beispiel die Infrastruktur, die dann oft wegfällt, also indem die Schule einfach nicht mehr existiert oder der Sportverein oder der Kindergarten, wie können wir es schaffen, dass wir solche Strukturen dann eben wieder sofort reaktivieren, damit so ein Rahmen auch für die Kinder weiterhin bereitsteht, dass nicht alles sich auflöst im Chaos sozusagen. Natürlich sind so Einrichtungen auch wie die Schulen ganz, ganz, ganz wichtige Institutionen, die die Kinder vorbereiten können. Und grundsätzlich eben, wie können wir mit der Klimakrise umgehen? Welches Handwerkszeug können wir haben, um auch nicht so, ja, uns nicht so ohnmächtig zu fühlen?
Ja, absolut. Also ich glaube, da ist wirklich gerade, was die jungen Menschen angeht, da ist wirklich Aufklärung einfach auch im Vorfeld noch gefragt. Was glauben Sie denn, mit was wir zu rechnen haben in den nächsten Jahren, ohne jetzt wirklich Panik zu machen? Aber was glauben Sie, womit müssen wir jetzt gerade im Hinblick auf die Klimakrise rechnen, wenn es um unsere Gesundheit geht?
Naja, also die Hitzewellen werden zunehmen. Das ist ganz klar. Die Hitzewellen werden zunehmen, werden länger andauern, werden intensiver werden. Das heißt, wir werden einfach mit Einbußen in der Leistungsfähigkeit zu rechnen haben. Wir werden mit Krankheitsfällen, aber natürlich auch mit Todesfällen zu rechnen haben. Und natürlich müssen wir auch an die Infrastruktur denken. Auch die ist ja bei Hitze gefährdet. Stromnetze könnten zum Beispiel zusammenbrechen. Also hier muss man wirklich vorbereitet sein. Dann, wenn wir an die Allergikerinnen und Allergiker denken, wir haben bereits 40% und die Tendenz ist steigend. Also auch hier werden wir mehr Allergien haben und zum Beispiel eben auch so eine Ambrosia-Allergie. Das wird so die neue Hauptallergie werden. Und wir werden mehr Niederschlag haben, und zwar nicht tröpfchenweise, sondern ja eher eben Form von Starkregen und natürlich durch die Hitze bedingt auch Dürren und Waldbrände. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Angenehmer wird's nicht.
Was braucht es denn noch, um die Situation in den Griff zu bekommen? Was glauben Sie?
Geschwindigkeit, würde ich sagen. Also auf alle Fälle keine Verzögerungen mehr. Wir müssen einfach jetzt handeln. Wir haben überhaupt keine Zeit mehr, jetzt noch lange drüber nachzudenken, welche Wege man gehen könnte. Denn also Wissen tun wir ja im Grunde genommen alles. Und jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir wirklich, dass alle ins Handeln kommen, dass kluge Investitionen auch getätigt werden, dass wir da nicht mehr lange rumdiskutieren, sondern dass wir wirklich aktiv werden. Und wenn man so die Klimakrise, diese 5 Kernaussagen der Klimakrise, sie ist real, wir sind die Ursache, sie ist gefährlich, die Fachleute sind sich einig, aber es gibt eben auch noch Hoffnung. Das sind so, ja, die zusammenfassenden Worte.
Ich würde sagen, das sind die perfekten Schlussworte, Frau Scheurer. Also vielen, vielen Dank für Ihre Expertise, für Ihre Einschätzung und für die Ratschläge. Also der Klimawandel ist angekommen, nicht irgendwo, sondern bei uns. Und wie Sie so schön sagen, wir brauchen Geschwindigkeit, wir müssen ins Handeln kommen, wenn wir unsere Umwelt und damit natürlich auch eben unsere Gesundheit nicht aufs Spiel setzen wollen. Vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Es hat mich sehr gefreut, es war sehr spannend und aufschlussreich zugleich. Danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen, für Ihr Interesse. Wie immer gilt, wir freuen uns über Ihre Kommentare, über Ihre Bewertungen und natürlich auch, wenn Sie uns abonnieren. Mehr Informationen finden Sie wie immer in den Shownotes. Und ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Bleiben Sie auf jeden Fall gesund. Ich freue mich auf Sie beim nächsten Angepasst, der Podcast des Zentrum Klimaanpassung. Bis dahin, tschüss.